Herzlich willkommen bei Gegensätze, heute wieder mit dem Wiener Landtagsabgeordneten der Grünen Hans Arsenovic.
Hallo.
Und dem Wiener Landtagsabgeordneten der FPÖ Wolfgang Kießlich. Ja, heute haben wir mal ein bisschen ein internationaleres Thema am Anfang. Die Wahlen in Frankreich sind ja nicht so ausgegangen, wie es eigentlich prognostiziert war. Marine Le Pen ist nur Dritte geworden, das Linksbündnis hat gewonnen und Macron wurde dann tatsächlich Zweiter. Wenn man sich allerdings die Stimmenverteilung nach Prozenten anschaut, dann ist Marine Le Pen noch immer die stärkste Fraktion. Herr Kießlich, wie hat denn das passieren können, beziehungsweise wie unregierbar ist Frankreich jetzt, dass er keine absolute Mehrheit von irgendeiner Fraktion gegeben hat?
Naja, es ist halt das französische Wahlrecht und das erlebt man ja nicht zum ersten Mal, dass sich dann bei der Stichwahl in den verschiedensten Wahlkreisen alle gegen den Rassemblement National verbünden, ob das jetzt Konservative sind, ob diese Linksfraktion ist, bestehend aus Grünen, Kommunisten, Sozialisten, ist eh alles dasselbe, oder ob die Liberal von Macron sind, da wird der Verzichter der Dritte oder Viertplatzierte, das ja nicht der Rassemblement gewinnt. Man sieht an den Prozenten, wer wirklich die Nummer eins ist. Das Gute ist, in Österreich kann das zum Glück nicht passieren. Da ist die Nummer eins auch wirklich in Mandaten die Nummer eins und das wird dort im Oktober oder September, so viel, ich glaube, der Wahltermin steht jetzt schon mit 29. September, gehen wir mal davon aus, das werden die Freiheitlichen sein. Und das ist halt ein Wahlrecht, vielleicht ein bisschen aus dem Trend gekommen oder aus alten Zeiten. Das ist genauso hinterfragungswürdig wie das amerikanische oder das britische.
Herr Arsenovic, ist das eigentlich ein Sieg für die Grünen, für die Linken? Die Kommunisten sind natürlich auch dabei, dass dann am Ende des Tages doch Marine Le Pen nicht als stärkste Fraktion hervorgegangen ist?
Nein, in politischen Wahlen und Kommunikation ist ja immer Sieg relativ. Meistens geht man ja davon aus, von dem erwarteten Ergebnis und das erwartete Ergebnis und dann von Umfragen und dann schaut man, wie es dann tatsächlich ist. Und das erwartete Ergebnis war ein ganz anderes. Also einerseits haben die Rechten natürlich auch nach dem ersten Wahlgang erwartet und alle Meinungsumfragen, dass das jetzt eindeutig für sie ein Sieg wird. Auf der anderen Seite auch Macron vorher mit seinem Bündnis, der ja die Neuwahlen vom Zaum gebrochen hat, weil er hätte erwarten können bis 2027, so lange wäre er jetzt noch in der Regierung gewesen, das muss man sich mal vorstellen. Und er hat spekuliert, dass er da als stärkste Kraft hervorgeht. Auch ganz, also so gesehen sind die Dritten die lachenden Gewinner, in dem Fall halt der Linksblock, weil die Erwartungen andere waren. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis schon interessant, auch ein bisschen auch für Österreich. Einerseits ähnlich, auf der anderen Seite doch ganz anders, weil die Franzosen natürlich ein sehr starkes Republikgefüge haben, viel stärker wie alle anderen Nationen seit der Französischen Revolution. Und scheinbar dort es ganz klar ist, dass man sagt, okay, man will einen Rechtsblock verhindern. Das hat man dann auch gemacht, wo sich dann wirklich von extrem Linke bis Konservative zusammengetan haben, um sagen, die Republik geht vor. Bisschen Parallelen sehe ich dann, glaube ich, trotzdem auch in Österreich. Ich bin mir noch nicht sicher, wie stark die dann sind. Natürlich haben wir auch so eine Tendenz, gibt es dann Fraktionen in Österreich, die eine FPÖ, die dann vielleicht die relative Mehrheit hat, zu einer absoluten verhelfen? Oder ist es eben auch so wie in Frankreich, dass man sagt, das tut man auf gar keinen Fall? Das ist dann die spannende Frage für Österreich.
Herr Kießlich, kann das in Österreich auch passieren? Es steht ja schon stark im Raum. Die FPÖ ist zwar jetzt in den Umfragen vorne, aber Bundespräsident Van der Bellen hat ja eigentlich schon angekündigt, sollte Herbert Kickl der Wahlgewinner sein, wird er ihn wahrscheinlich nicht mit der Regierungsbildung beauftragen. Kommt es da zu einer ähnlichen Situation, dass man sagt, schwarz, rot, grün, pink, also alle schließen sich zusammen, egal auch wie groß die inhaltlichen Differenzen sind, um einen Bundeskanzler Kickl dann doch zu verhindern?
Na, ich gehe davon aus, dass der Herr Bundespräsident alles probieren wird und jetzt schon an verschiedensten Koalitionen geschmiedet wird, nur um uns Freiheitliche zu verhindern, das ist schon klar. Zeigt halt wieder das Demokratieverständnis vom Herrn Bundespräsidenten.
Ja, aber er kann ja die Koalitionen machen, also bei aller Liebe.
Ablenken, grundsätzlich beauftragt man in Österreich die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung.
Ja, schon, aber.
Und das schauen wir uns dann im Oktober an, wenn er das nicht tut. Zwei Aspekte noch zu Frankreich, was ja sehr stark verschwiegen wurde. Der Rassemblement hat sich verdoppelt in Mandaten. Also irgendwie so. Wenn ich mich verdoppel in Mandaten und stimmenstärkste Partei bin, in Prozenten, dann als Wahlverlierer bezeichnet zu werden, ist schon ein bisschen Hanebüchern oder Chuzpe. Und es ist ja für mich gerade Demokratieverständnis, okay, alle versammeln, also alles, was links ist und Mitte ist, auch die Konservativen dort, die sind ja eh schon, so wie Christi Azza, der Demokratia Christiana, wenn Italien dem Tod geweiht, alles nur nicht die Le Pen, ja, und die müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Ob das jetzt demokratisch ist, dass jetzt da so linke, grüne Kommunisten, also aber Kommunisten, lieber Hans, finde ich jetzt auch nichts besonders gut, und immer nur sagen, rechts ist böse und links ist gut.
Nein, ich sage, das wäre.
Was noch dazukommt, die angekündigten Demonstrationen dort, vor dem ersten Wahlgang schon, wenn die Rechten gewinnen, dann zünden wir die Städte an, ja, und alles hat brennt und Polizisten wurden verletzt. Also das, ich muss noch einmal demokratische Wahlergebnisse anerkennen können. Die Linke und deren Anhänger können das allerdings nicht, sondern die Zindel über alles auch randalieren. Es gibt Verletzte, es gibt schwerverletzte Polizisten, jetzt auch in Deutschland, AfD-Bundestag, ein Polizist schwer verletzt, weil ein Linker auf ihn hingetreten hat, wie er schon auf dem Boden lag, weiters 18 weitere verletzte Polizisten. Ich möchte irgendwo sehen, wo Rechte sowas machen.
Ich möchte es jetzt ganz emotionslos und wertfrei sagen, weil du da von Demokratie. Wir haben ein Demokratiesystem, wo es darum geht, dass man 50% plus eine Stimme zusammenkriegt. Egal wie. Durch Gespräche, durch Koalitionen, durch Wahlen, wie auch immer. Und die das schaffen, 50%, sind demokratisch legitimiert. Und solange ich das nicht habe, bin ich nicht demokratisch legitimiert, solange man das tut. So ist unser System in ganz Europa in Wahrheit. Ja. Und in Frankreich ist es halt so, dass der Wille der anderen so stark ist, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass die, und wenn die 49% haben, wollen wir das nicht. Ist halt in Frankreich sehr stark. Wobei die große Herausforderung in Frankreich ja nur eins dazukommt. Es sind ja nicht nur drei Parteien, die angetreten sind, sondern drei Parteiblöcke. Und natürlich, die müssten jetzt auch einmal eine Regierung zusammenbringen, es ist ja schon schwierig, innerhalb eines Blockes einmal eine gemeinsame Meinung zu finden.
Das haben sie ja gar nicht so. Also
die haben jetzt das Thema gehabt, dass man halt für diese Wahl antritt. Aber außenpolitisch zum Beispiel, der Linksblock ist extrem breit aufgestellt von, ich sage nur, Gaza und Palästina. Da
hat man so schnell versucht, das zusammenzusimmen.
Absolut. Also das ist eine Herausforderung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so gut gelingen würde. Und ich für mich würde nicht wundern,
dass
das
gar nicht. Ob da mal grob steht, immer noch.
Also wer weiß, vielleicht gibt es Neuwahlen und.
Da kommt vielleicht bald noch einmal, was der Macron schon gesagt hat, okay, wir haben uns verdoppelt, wir nehmen es zur Kenntnis, wir freuen uns und es wird sowieso immer mehr.
Und ich möchte noch mal zum Bundespräsidenten sagen und zur Geschichte. Es wird nach der Wahl sicher Sondierungsgespräche geben in Österreich. Ja, da werden sich die Parteichefinnen treffen immer. Und werden einmal schauen, wer könnte mit wem und wer möchte mit wem und. Die wird es sicher geben, relativ schnell. Und dann kristallisiert sich das innerhalb von wenigen Tagen heraus, wo überhaupt eine Möglichkeit besteht. Und wenn zwei Parteien oder drei Parteien in den Sondierungsgesprächen sagen, ja, wir würden mehr als 50% zusammenbringen, gemeinsam, egal wer das ist, dann wird der Bundespräsident da nicht viel machen können. Das heißt, es ist nicht er, der die Verhandlungen führt, um das jetzt nochmal klipp und klar zu sagen, sondern die Parteien einigen sich nicht.
Das ist ja schon klar, aber grundsätzlich gibt der Bundespräsident dem Stimmenstärksten den Regierungsauftrag zum
Verhandeln. Ja, aber wenn der Zweite, der Dritte und der Vierte sagen, wir würden eine Regierung wählen, haben mehr wie 50%.
Das ist in Österreich Tradition und eine gute Sicht.
Ich kann mich erinnern, dass der Bundespräsident einen gewissen Herrn Schüssel die Regierungsauftrag, und der war damals Dritter, gegeben hat.
Das wollte ich kommen, er hat ihm nie einen Regierungsauftrag gegeben. Das ist falsch.
Ach so.
Den Regierungsauftrag hatte der Viktor Klima. Okay. Er wurde nur keine Partei gefunden. Und währenddessen hat Schwarz mit Blau verhandelt.
Ja.
Hinter dem roten Rücken oder hinter dem Rücken vom Bundespräsidenten Klestil.
Und der hat es auch nicht verhindern können. Er ist zwar mit eiserner Miene dort gestanden, aber verhindern hat er es nicht. Das ist aber genau das, was ich da sage. Also wenn sich die Parteien finden, dann wird der Bundes... Ja. Und auch der Klestil hat das einfach erst dann mit eiserner Miene dort gestanden und gesagt, aber es war so. Es haben sich Parteien geeinigt, die haben mehr als 50% gehabt.
Schaut halt schon drauf, dass er die Blauen ausgrenzt, wo es nur geht.
Ja, aber wenn Schwarz mit Blau sich einigt, dass sie gemeinsam eine Regierung machen, was will dann der Bundespräsident?
Dann hat er Pech, ja.
Naja, was kann er da machen?
Davon gehen wir aus.
Naja, und so ist es halt. In den Sondierungsgesprächen werden sich Mehrheiten finden oder auch nicht.
Aber das Schlechtmachen, das Immerwährende von uns, ist halt schon ein Mittel zum Zweck, was da gespielt wird. Ja, und dass er im Hintergrund schaut, dass er vielleicht da die Roten mit den Schwarzen zusammenbringt, weil es eh nichts anderes ausgeht, und dann nur Grün. Und wenn sie das auch nicht ausgeht, machen es vielleicht eine Viererkoalition, was der Herr Bundespräsident so will.
Ja, aber du überschätzt ein bisschen die.
Ist der Bundespräsident überhaupt zu politisch oder mischt sich der zurzeit zu viel ein, sei das politische Geschehen? Das war ja, Heinz Fischer hat das auch schon
gesagt. Aber er mischt sich gar nicht ins tagespolitische Geschehen. Ins tagespolitische Geschehen mischt er sich überhaupt nicht ein. Ich finde, dass er das gerade richtig macht, dass er sich bei den großen Dingen eine Meinung hat, und es ist legitim, dass er Meinung hat.
Ein großes Ding, die Frau Schilling da, dass ich wieder mal zu Wort gemeldet, man soll nicht zu dem armen Mal so besser, sonst hörst du
also nicht. Ich meine, dass ein Bundespräsident nach einer Nationalratswahl gefragt ist, dass er wegen Verfassungskrisen gefragt ist, und das haben wir ja schon gehabt, aber er mischt sich nicht in tagespolitische Gesetze ein, also keine einzige Aussage von ihm gesagt, dass er,
so weniger, desto besser.
Das, gut, die Herbert Kickl hat ja jetzt, ein bisschen überraschend eigentlich, eine neue Rechtsfraktion im Europäischen Parlament gegründet, begonnen hat es mit...
Naja, überraschend.
Nicht überraschend?
Nein, für mich nicht.
Habe ich schon so lange vorbereitet? Also medial hat man es zumindest nicht wahrgenommen, bis dann dieser Aufschlag kam. Wie finden wir es nicht jetzt medial deutlich schwächer war?
Auch das rechte Lager kann schweigen und einmal fixfertige Sachen präsentieren, ohne dass vorher irgendwas verlautbart wird. Ja. Und die Idee war halt, also die Identität und Demokratie, das ist ja nur die Abkürzung Idee gewesen, war halt schon ein bisschen so abgelutscht, sagen wir es einmal so. Man hat einzelne Parteien ausgeschlossen, und ich glaube, das war ein notwendiger Neustart für Europa.
Also für mich war es keine Überraschung, es gab diese Gespräche schon lange. Es ist auch immer dieses sogar das Wort, so die Patrioten von Europa sollen sich vereinigen, das gibt es schon seit Jahren. Wie dann der Orban ausgeschlossen worden ist aus der christlich-sozialen Fraktion.
EVP, ja.
Oder gegangen ist, glaube ich, dann freiwillig, bevor ausgeschlossen
ist. Also EVP ist ausgeschlossen.
Ja, aber das ist ja schon länger her.
Ja, aber ab dem Zeitpunkt waren die Verbindungen immer da, die Reisen da. Mir war klar, ein bisschen verwunderlich ist, was jetzt mit der AfD ist, weil was ich weiß, ist die nicht dabei.
Die ist nicht dabei.
Das ist die Frage, warum nicht? Was ist mit denen? Die würden sicher auch gerne dabei sein. Warum wollen das die anderen nicht? Scheinbar ist auch innerhalb der europäischen Rechte, gibt es da auch unterschiedliche Abstufungen und Werbungen.
Ist der Idee ausgeschlossen worden vor ein paar Wochen. Aufgrund ihrer Spitzenkandidaten und
dieser
Saga. Und ja, dort gibt es halt, das muss man sagen, in Deutschland bei der AfD durchaus noch einen Narrensaum. Ja, und solange der vorhanden ist...
Wo ist die AfD jetzt gar nicht?
Nein. Die ist jetzt gar nirgends.
Ist fraktionslos mehr.
Ist fraktionslos, was ich Medienberichten entnehme, probieren die auch irgendwelche Bündnisse zu schmieden. Aber wir haben uns jetzt einmal gesettelt. Es ist eine neue Fraktion, eine starke Fraktion. Mich freut es, dass drei mitteleuropäische Länder, ehemalige Länder der Monarchie, jetzt damit den ersten Schritt gesetzt haben, bis jetzt die Franzosen angeschlossen haben. Liga Nord ist weiter dabei, auch Portugal, Spanien, die Vox ist mit dabei, Niederlande ist dabei, und wir werden weiter wachsen. Also, und als drittstärkste Fraktion können wir schon ein bisschen was mitbestimmen.
Aber die Frage ist ja, ob jetzt diese mittlerweile drittstärkste Fraktion im EU-Parlament noch einmal auf die Postenbesetzung in der Europäischen Kommission Einfluss nehmen wird können. Weil bis jetzt, muss man sagen, ist ja diese Fraktion jetzt in der Vergabe sowohl der Kommissionspräsidentin als auch der verschiedenen Kommissare eigentlich nur...
Nein, aber die Kommissare werden ja von den Ländern gestellt. Jedes Land stellt eine Kommissarin, eine Kommissarin. Aber
dieses Übereinkommen muss es schon geben, dass man die auch akzeptiert.
Ich glaube, das Parlament muss dem zustimmen, das Europäische Parlament. Ja. Aber da sind ja die Mehrheiten mit der konservativen Fraktion und mit der liberalen Fraktion ja eh da. Und wenn sich die einigen, das glaube ich, die haben dann ein Hearing, die Kommissare und so. Aber in Wahrheit stellen das die Länder, außer bei der Kommissionspräsidentin ein bisschen anders. Ja, ich meine, natürlich, drittstärkste Fraktion ist halt nichts.
Ja. Noch. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Aber es ist halt so, die Länder beschicken. Ich glaube, es hat auch schon rechte Kommissare gegeben.
Ja. Aber wenige eigentlich, oder?
Ich glaube, aus den osteuropäischen Ländern hat es schon mal was gegeben. Aber natürlich, wir stellen nicht so viele Regierungschefs oder Ministerpräsidenten oder Bundeskanzler europaweit. Noch nicht, aber es werden jetzt mehr werden.
Nein, es ist ja spannend, wie Österreich jetzt stellt. Übrigens, ich wollte nur anfangen, zu der Fraktion ist natürlich auch lustig, dass die im Wahlkampf alle angetreten sind, besonders europakritisch, oder manche, die sogar aus Europa raus wollen und sehr national in einen Europawahlkampf gegangen sind, jetzt stolz sind, dass sie eine europäische Fraktion bilden, finde ich.
Na, von die von diesen acht Parteien ist keine gegen Europa oder will, dass ihr laut aus der EU
ausdrückt,
das stimmt nicht. Okay. Das stimmt davon nicht ganz.
Okay. also sagen wir so, sehr, sehr, sehr europakritisch und nationale Anliegen, ja, wichtig sind wie europäische Anliegen, lassen wir es einmal so stehen. Aber spannend ist, wenn Österreich jetzt als Kommissar steht, das ist für mich die spannende Frage.
Das ist spannend,
weil
wir noch in dieser Bundesregierung
schauen wir doch aus, was sich auspackelt mit den Schwarzen. Ne?
Naja, es hat die Bundesregierung das Vorschlagsrecht, aber ist natürlich spannend, weil bisher die bisher den Kommissar gestellt haben, sind nicht mehr die stärkste Fraktion, das muss man so sehen, wie sie ist.
Aber doch noch deutlich, also nicht mehr die stärkste Fraktion insgesamt in Österreich.
Ja,
also die FPÖ.
Ja, also ist dieser natürliche Anspruch schon ein bisschen, bin neugierig. Also ich fände, wir sollten europäisch denken, wir sollten über unsere Schatten springen. Mir würde Karas zum Beispiel sehr gut gefallen, da würden sicher auch die Grünen zustimmen.
Ja, ich glaube, das ist auch keine mehrheitsfähige Meinung.
Gut, ich meine, Karas, glaube ich, würde...
Aber ja. Wenn ich europäisch denke, müsste er dich so denken und müsste nicht irgendwie ja, nationale...
Ja, ist natürlich schon wieder an, dass er noch ein paar Jahre in Brüssel hat. Also der hat er in der ÖVP immer schon aufgezeigt, wurscht, um welchen Posten...
Wir haben aber wenig, wir haben wenig so Menschen wie den Karas, die für so ein Amt geeignet
sind. Eigentlich steht uns der Kommissar zu. Wir haben die Wahl in Österreich gewonnen, also sollten wir...
Wir lieben das Kommissar.
Fraktion bei der EU-Wahl auch einen Kommissar stellen, ja. Mhm.
Na gut, Magnus Buchmeier stark im Gespräch, dass er Kommissar wird. Oder wäre es eine lustige Idee, Leonore Gewessler endgültig nach Brüssel zu schicken und sie aus der österreichischen Innenpolitik einmal rauszuhalten?
Jetzt wäre ich langsam sprachlos bei so einer Frage. Ich glaube, wir sollten die Frau Gewessler nicht nach Brüssel schicken, weil in ein paar Monaten ist die Frau Gewessler eh von der innenpolitischen Bühne verschwunden, ja, auch ohne sie nach Brüssel zu schicken. Ich glaube, der Kommissar hat jetzt noch ein bisschen Zeit oder die Entscheidung für die Kommissarsuche, weil jetzt müssen eh noch ein paar Sektionen bestellt werden, irgendwie von der Frau Gewessler. Muss man noch schnell ein paar kleine Kabinettsmitarbeiter versorgen.
Witzig.
Brauchst du nicht loben,
das sind die witzig.
Also Sie beziehen sich jetzt auf die
Frau Preuß, ja.
Zum Kommissar kommt natürlich noch etwas dazu, weil die Kommissionspräsidentin natürlich schon auch schauen muss, dass ihr Team zusammensteht und dass das fachlich zusammenpasst. Das nutzt ja nichts, wenn da jetzt 5 Länder Innenpolitik, nur Klimakommissare schicken würden.
Also bitte, ich meine, wir haben einen eigenen Kommissar fürs Fischereiwesen. Muss das dann ein kleiner Fischer sein? Bitte.
Wird wahrscheinlich kein Österreicher werden, kann ich das sagen.
Ein kleiner Gesundheitsminister oder ein ordentlicher Gesundheitsminister muss auch nicht zwingend Arzt sein. So haben wir gesagt.
Ja, aber wäre schon gut, wenn in einem Hearing rauskommt, dass die Person auch fachlich kompetent ist. Wäre nicht das Schlechteste.
Auf alle Fälle, aber das perfekte Fachwissen schon vorhanden sein.
Nein, aber natürlich auch ein Gespür haben und beim
Hearing. Managementfähigkeiten.
Da wäre der Karas, ich soll sagen, Karas wäre optimal.
Ein Thema würde mich noch interessieren: Es gab jetzt diesen viel vorausgesagten Rechtsruck in Europa. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass sowohl in England eigentlich jetzt die Tories abgewählt worden sind, die Labour-Partei ist wieder an der Macht und in Frankreich aufgrund dieses Mehrheitswahlrechts.
In England auch ein Mehrheitswahlrecht.
Ist zwar Le Pen noch immer die stärkste Kraft, aber de facto ist sie jetzt Dritte geworden. Also gibt es diesen Rechtsruck in Europa wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Also von den Ergebnissen her müsste man jetzt eigentlich
das ist ein bisschen so wie Fußball, gell? Halt man kann nicht immer im Voraus sagen, wie was ausgeht und Favoriten gewinnen dann doch nicht. Und zu überheblich sollte man nicht sein.
Wo die Rechten nicht zugelegt hätten. Dass man nicht überall gleich Regierungschef stellt und jede Wahl gewinnt, man muss immer schauen, wo starten die Parteien. Wenn ich mir die spanische Vox anschaue, ich glaube, die war bei 8%, ist bei 14% oder 15% gelandet. Also da gibt es
verdammt. Ja, aber wir haben gesagt, Labour ist schon tot in England und die sind aber jetzt wieder mit absoluter Mehrheit.
Die Tories sind dort jetzt einmal weg vom Fenster, das wird länger der Fall sein.
Weil er zu sehr rechte Politik gemacht hat vielleicht, das kann ja auch der Fall gewesen sein. Also so einfach ist es auch wieder
nicht. Ja,
das sind wir beide nicht die innerpolitischen Kenner.
Ja, aber natürlich mit diesen Ruanda-Abschiebszentren und.
Er schaut, dass er so den gordischen Knoten oder das Wunder schafft damit. Aber ich glaube, da ist schon die Jahre davor sehr viel passiert.
Also Brexit, dann die Lager in Afrika schon zu machen und so, das war schon sehr, sehr rechte Themen, die angegriffen haben, die Tories.
Und geholfen hat er wirklich geschadet?
Naja, geholfen hat es ihm nicht, oder? Ich meine, das Ergebnis zeigt, also sehr geholfen kann er es nicht haben, oder?
Ruanda-Geschichte, weil was, wo er dann gelandet
ist. Naja.
Naja, wo man sagen muss, diese Ruanda-Geschichte ist ja eigentlich eine Idee, die ja fast mittlerweile mehrheitsfähig geworden ist, weil die Idee, dass man sozusagen diese ganzen Asylverfahren nicht in Europa, sondern vor den Toren Europas,
wo auch immer,
das vor, ist schon
ja, aber das ist ja, mittlerweile das ist, relativ. Das ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte, quasi Lager zu machen in einem afrikanischen Land, denen Geld zu geben, die Eckern zu haben und sagen, dort schicken wir alle hin, ist schon noch eins mehr. Ja, und das ist schon ein bisschen
Ja, man muss halt aber immer schauen, wen lässt man da wirklich ins Land? Da
ja, ist ein anderes Thema.
Aber das war eine schreckliche Geschichte, die gestern berichtet wurde. Ein Flüchtlingsboot ist gekentert, also mit 70 Flüchtlingen um im Mittelmeer. Ja. Und ein Vater, ein 27, 30-jähriger Vater, hat mit ansehen müssen, wie seine Frau und seine Tochter ertrunken sind. Und als Reaktion darauf hat er ein junges Mal vergewaltigt und erwürgt. Und deren Mutter musste zuschauen. Also, wo sind das für Leute? Und das ist keine Geschichte. Das kannst du überall nachlesen, Hans. Solche Leute kommen nach Europa und dann sagen, ja, dann schickt es bitte nach Afrika. Die brauchen wir da nicht. Wir brauchen ja nicht dieses Gesindel, diesen
Druck. Aber wir haben jetzt von ganz was anderes, gesprochen.
Und
was ich soll sagen möchte,
dass für Zustände, dass die alle auf diesem Boot
sind,
aber das nicht wirklich mehr Sinn macht, dass man das überhaupt
verhindert. Für mich interessant ist ja Politik oft wie Fußball, dass man angekündigte Sachen, wo man glaubt, okay, der Zug fährt jetzt genau in die Richtung und es werden jetzt alle Rechten gewinnen und auf einmal ist es wieder ganz anders, ja, wie halt Favoriten halt auch manchmal
aber die Rechten,
verlieren.
Aber ja, wenn der Sieg nicht eine Verdreifachung ist, wird ja schon eine Niederlage herbeigeredet, ja, und die Rechten haben...
Ja, aber die Erwartungshaltungen waren trotzdem anders und auch in England waren die Erwartungshaltungen anders. Und wenn du mal vor einem Jahr gesagt hast, dass die Labour-Partei mit so einem fulminanten Sieg zurückkommt, hätte jeder gesagt, du spinnst, das ist unmöglich. Jeder hätte das gesagt.
Jeremy Corbyn war halt...
Der ist egal, aber es ist halt dann doch anders, wie man glaubt. Und es Favoriten haben schon öfters
noch eine große Wahl haben wir dieses Jahr, das ist die Wahl in den USA. Joe Biden hat ja jetzt wieder einen Auftritt hingelegt, der eher schwierig ist, sagen wir mal so, seine Frau hat ihm über die letzte Stufe helfen müssen. Trotzdem denkt er offenbar nicht daran zurückzutreten und wird auch für die Wahlen kandidieren. Ist das eigentlich eine Auflage für Donald Trump? Also fast schon ein Elfer, wenn der Gegner derartig offenbar körperlich und vielleicht auch geistig geschwächt in einen Wahlkampf geht.
Naja, ich meine, hätte er eine starke Gegnerin, ich meine, wir haben ja immer die europäische Sicht dorthin, ja, und die ist ja anders wie die inneramerikanische Sicht, aber aus europäischer Sicht, wenn ich mir denke, da würde jetzt, weiß ich nicht, die Michelle Obama sitzen, dann würde der Trump ganz anders ausschauen, wenn man jetzt beide anschaut. Ja, es ist das Ironie und das Traurige an dieser Geschichte ist, dass einer dieser beiden Herren für die nächsten Jahre eine wichtige Funktion auf dieser Welt spielen wird. Und aus Außensicht aus Österreich, wenn ich mir da hinschaue und beide anschaue, freut mich beides nicht, um ehrlich zu sein.
Na, ich habe beim Trump eigentlich noch besser Gefühl, der ist nachher seiner sieben Sinne.
Ja,
und
bitte.
Bei beiden weiß man, der steht ja da nicht, der ist ja komplett debil. Anscheinend, das gibt es ja gar nicht.
Naja,
der ist alles, glaube ich, mittlerweile. Der weiß gar nicht mehr, wo er ist. Der sieht die falschen Hühnen. Der geht ins Pensionistenheim. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das ist kein Präsident. Dem kannst du nicht den Atomkoffer in die Hand drücken. Der fliegt ja jede Gangway oben. Da stehst du überall. Der kann viel sein, aber kein Präsident. Das ist eine Gefahr für die ganze Welt.
Aber bei aller Liebe, wenn du sagst Gefahr für die ganze Welt und dann schauen wir den anderen an, der wahnsinnig ist.
Wer führt Kriege? Der Trump hat keinen einzigen Krieg begonnen in seiner Amtszeit. Er hat einen beendet. Der hat die Amerikaner aus Afghanistan zurückgeholt. Hat keinen einzigen Krieg begonnen. Die Kriege beginnen, kannst du nachlesen, weil die Geschichte lügt nicht. Ja? Schau ins Archiv. Die Demokraten fangen die Kriege an. Der Trump hat den einzigen Krieg beendet. Er hat keinen neuen begonnen. Also macht die Welt von Donald Trump nicht.
Ich finde es super, dass du schon in dieser Propaganda total drinnen bist. Gehst Wahlkämpfen hin oder irgendwas.
Hans,
gehst republikanisches Ding vom
Sonntag. Das nennt man Allgemeinwissen.
Allgemeinwissen nennt man das, verstehe.
Aber ich habe auch lachen müssen, wie Sie gesagt haben, wo er überall runterfliegt. Aber ist es nicht eigentlich traurig, dass es in einer Demokratie dann so weit kommt, dass man den Kandidaten, also auslachen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass man sich das anschaut, eigentlich sich das
Land. Ja, vor allem, es ist nicht irgendeine Demokratie und es ist nicht irgendein Land, das muss man ehrlich sagen. Es ist die Atombau, noch immer die größte Atommacht und.
Mit den beiden größten Rüstungen.
Ja, absolut. Das ist ja, und ich kann noch einmal sagen, ich weiß gar nicht, man wählt wahrscheinlich das kleinere Übel. Und ich bin nicht wahlberechtigt in Amerika. Ich finde es schade, dass man nicht von demokratischer Seite vielleicht doch jemanden attraktiveren gefunden hätte, der wo es dann eindeutiger gewesen wäre, weil den Trump als Präsidenten zu haben und dem einen Atomkoffer in die Hand zu geben, der wirklich
Präsident und der hat keinen Krieg begonnen, sondern lediglich einen beendet aus. Also der ist kein Kriegstreiber. Also Obi ist beim Trump nicht so die Sorgen. Es ist so das
Fakt. Okay. Die
amerikanischen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen. Der Obama hat es hingeschickt.
Ja.
Und alle Demokraten haben es los und haben neue Konflikte begonnen. Der hat nur beendet. Der ist kein Kriegstreiber.
Ja. Gut, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, muss man ehrlich sagen, wenn man sich die Optik anschaut, dann ist es doch relativ schwierig.
Ich würde sagen, es ist eigentlich... Ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, eigentlich ist es traurig, dass die Weltmacht Nummer 1 keine anderen zwei Kandidaten findet.
Da bin ich voll bei Herrn Kießlich, also ich kann das genau. Diesen Satz unterschreibe ich, das geht mir genauso.
Auf republikanischer Seite, ich meine, der Trump ist halt...
Gut, der ist schon sehr gefestigt.
Der ist unheimlich gefestigt.
Also ich bin voll bei dir. Also ich denke mir auch, wieso findet dieses Land nicht...
Die ein bisschen jünger sind. Mir taugt zum Beispiel wirklich sehr der Gouverneur von Florida, der DeSantis. Der ist kurz vor 50, da sagt man, okay, der steht mitten im Leben. Der ist jetzt nicht knapp vor 80, macht dort eine vernünftige Politik. Da gäbe es auch andere, aber natürlich, der ist der Star der Republikaner und er ist der amtierende Präsident. Und amtierende Präsidenten lässt man halt in Amerika, ist auch Usus, noch einmal antreten.
Und wie so oft sind wir doch einer Meinung, oder?
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich darf mich bei Ihnen beiden fürs Kommen bedanken, bis zur nächsten Woche. Und ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken.